freien Radio B138.
Different sound. Definitely different.
Radio B138.
Das wird sowas von legendär.
Hallo liebe Hörer, hier spricht Pavao Berwan. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der geilsten Radiosendung der Welt, Legendär on Air.
Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. 1000 Willkommen hat's geheißen und 1001 Willkommen, das kommt von mir. Und für das 2016. Jahr nach Christus haben wir natürlich ein neues Jahr angefangen. Neue Pläne, große Hoffnungen steht da bei mir. Und wir haben natürlich alle auch einen großen Wunsch. Und dieser große Wunsch, den werden wir dann später in der Sendung noch besprechen. Allen unseren Hörern und allen LASK-Fans im Besonderen wünschen wir natürlich ein erfolgreiches Jahr 2016. Und das möchten wir natürlich heute gleich mal mit einer guten Sendung beginnen. Nichtsdestotrotz werden wir trotzdem das 2015er Jahr, glaube ich, nie vergessen, weil das eins der erfolgreichsten war für Legendär und Er. Wir haben also sensationelle Sachen erlebt im Studio und auch außerhalb des Studios. Aber heute geht es eigentlich mehr oder weniger schon auch um die Vergangenheit. Dafür sorgen unsere Gäste, aber auch um die Zukunft und dafür sorgen dann unsere jungen Spieler, die wir eingeladen haben. In der zweiten Halbzeit wechseln wir nämlich ein den Christopher Drazan und den Dogan Erdogan und schauen, wie es denen heute geht. Die waren länger verletzt, beziehungsweise sind gerade im Aufbau. Und die fragen wir in der zweiten Halbzeit, wie es ihnen mittlerweile geht. Einer hat sich in die Sendung geackert, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist der Hannes Langmeier. Der hat nämlich ein Feld in Nettingsdorf so bearbeitet, das kann uns dann besser dazu, wie das funktioniert, damit man bei günstigen Verhältnissen und im Sommer auch immer den Schriftzug LASK sieht. Also das ist ein Crazy Fan des Monats und diese Bezeichnung hat er sich dadurch verdient. Er sitzt jetzt noch draußen, weil der Baxi Käsekreiner gemacht hat. Bei mir herinnen im Studio, und da bin ich besonders dankbar, der hat sich eingeschleppt heute. Heute Vormittag hat er mir nur geschrieben, er hat 38,5 Grad Fieber und hat sich trotzdem, weil er gesehen hat, ich bin in Bedrängnis, bereit erklärt, also die erste Halbzeit jetzt zu füllen. Eigentlich war er in der zweiten geplant gewesen. Aber wir haben eine Legende im Studio, eine Schiedsrichterlegende, nämlich Manfred Schüttengruber. Hallo Manfred.
Ja, hallo, schönen guten Abend, hallo.
Wir haben uns jetzt aufs Du geeinigt.
Richtig.
Weil wir ja nicht so weit auseinander sind, er ist nur fescher wie.
Bei Gott nicht. Aber ich denke mir, im Sport ist es du das Angenehmere und alles andere wäre nicht passend.
Gut. Passend zu unserem Motto fürs neue Jahr. Also der Rest ist eigentlich für unsere Stammhörer immer das Gleiche. Ihr könnt uns interaktiv Fragen schicken. Draußen wird gegrillt. Wer in der Nähe ist, kann jederzeit zuschauen. Und das Motto und der erste Song heißen: Gehen wir es wieder an, und das ist wieder mal seit langem eine Scheibe von Ostbahnkurti. Und nach dieser Scheibe werden wir uns wieder hören mit Manfred Schüttengruber und mit Hannes Langmeier. Bei der ersten Textzeile dieses Liedes habe ich ganz vergessen zu erwähnen, der Wirt, wo wir immer trainieren, heißt da, der ist heute auch zu Besuch bei uns. Und zwar draußen sitzen Christian und Heidi Tempel. Und wem der Nachname als LASK-Fan ein bisschen bekannt vorkommt, der irrt nicht, unser ehemaliger Nummer 19, jetzt Bundesliga-Kicker, aber vielleicht bald wieder mal beim LASK, das werden wir noch einmal ergründen. Die beiden sind auch draußen. Jetzt einer gekommen ist, nach einer hoffentlich guten Käsekräner, die der Baxi gerührt hat, und nach dem, was du uns mitgenommen hast, hat er gut gerührt, der Baxi?
Ja, perfekt.
Ich habe dich schon angekündigt als derjenige, der einen riesengroßen LASK-Schriftzug in ein Feld geockert hat. Bilder sind davon sind übrigens auf unserer Facebook-Seite zu sehen. Und du hast ja das so gemacht, das ist ja genial eigentlich, dass man das im Winter und im Sommer sieht. Und das musst du uns Nicht-Agrarmenschen jetzt erklären, wie man da tut.
Also, dass man es im Sommer sieht, gibt es ja die Winterbegrünung, die was wir im Herbst anbauen und dann im Frühjahr andere Frucht aufbauen. Und wenn ich da mit dem Häcksler den Lask-Schriftzug raushäckselt und dann ein Schnee fällt, bleibt er dort ein bisschen länger und dann kommt es richtig gut raus.
Das ist das, was wir jetzt sehen. Aber es gibt ja eine Sommer-Edition von dem Ganzen
auch. Sommer-Edition gibt es selbstverständlich auch. Das heißt, Phacelia, eine Zwischenfrucht, blüht violett und der Senf blüht gelb. Das heißt, ich baue zuerst das Feld mit Phacelia und dann tue ich den Senf rein und dann baue ich das Lask rein und wenn das Zeug dann bliert, dann kommt das Lask gelb raus.
Und wo genau?
Schwarz-weiße Zwischenfrüchte gibt es leider nicht, sonst hätte ich es ja schon gemacht.
Das habe ich mir gerade gedacht. Wo genau ist das jetzt zu bewundern?
Das ist in Nettingsdorf, das ist bei Hansfelden, ein Stadtteil von Hansfelden. Und ja, jetzt ist der Schnee leider wieder weggegangen. Jetzt sieht man es wahrscheinlich nicht so gut. Wenn man genau hinschaut, sieht man es auch. Aber wenn der nächste Schneefall kommt, dann kommt es wieder raus.
Also wir warten alle schon sehnsüchtigst auf den nächsten Schneefall, damit wir das alles wieder lesen können. Und du hast aber gesagt, du bist ja kein gebürtiger Nettingsdorfer, Heider.
Ich komme von Oebisberg und ich habe hingeheiratet nach Nettingsdorf. Meine Frau hat einen Bauernhof gehabt und wir wirtschaften dann miteinander. Und ja, in Oebisberg ist ziemlich flach, da hätte man es eh nicht gesehen. Ne? Du brauchst immer einen Hang, dass sowas rauskommt.
Jetzt will ich dir jetzt ja nichts unterstellen, aber hast du das Gelände vorher begutachtet und dann die Frau geheiratet? Oder?
Ich habe vorher das Gelände begutachtet, ob man da Lask reinschreiben kann, dann habe ich zugeschlagen.
Das hast du perfekt gemacht. Was anders, du bist, es gibt ja mehrere Zugänge, wie man Lask finden wird. Also der eine ist genetisch bedingt. Der andere ist erfolgsbedingt, das sind nicht so unsere Lieblinge, also diese sagen wir Glory Hunters. Und es gibt auch, die sind am Anfang noch nicht so gescheit und lernen dann dazu und merken, das ist das einzig Wahre. Zu welcher dieser drei Kategorien zählst du am ehesten?
Wobei ich sagen muss, genetisch bedingt, da ich sagen, schon. Also wobei ein kleiner Bub, bin ich schon mit meinem Onkel ins Stadion gegangen, da hat noch Jupp Bläser gespielt oder Michael Doppel, kann man erinnern.
Übrigens, der Jupp Bläser steht nur immer mit Legendär und er in Kontakt und ist, wir arbeiten noch daran, dass wir einen Jupp Bläser einmal in die Sendung kriegen. Das, an dem darf man schon was liegen. Also das ist ein Idol auch meiner Jugend. Also da sieht man ungefähr, wir sind so ungefähr selbe Baujahr,
ja? Ja, ich bin 1969 geboren.
Dann darf ich du zu dir sagen.
Ja, darf es sonst auch.
Ja, und wie schaut das so aus, wenn du ins Stadion gehst?
Wie das ausschaut, ja.
Naja, ja. Man, eher Heimspiele und
ja, Auswärtsspiele. Ja, bei den Heimspielen fahren wir immer ziemlich Details, knapp, bitte. Nicht? Ja. Dann fahren wir zum Stadionparkplatz und sagen, wir haben für uns ein VIP-Karten hinterlegt.
Das geht dann meistens
auf. Lass uns rein, ja. Nein, meistens habe ich einen. Ich habe da einen Bekannten, okay. Der mit der Plus-Sitter eng in Kontakt steht.
Okay, das...
Naja, dann einmal das Wichtigste bei jedem Stadiongang ist natürlich einmal das Burnheil. Das muss sein,
vor einem Anzug. Scharf.
Scharf.
Okay.
Ja. Dann warten wir halt, ne?
Bis es angeht. Der Manfred hat jetzt, auf sein, weil er ein bisschen später gekommen ist, auf seine Käsekreiner verzichten müssen. Oder Manfred, scharf, kriegt man als Schiedsrichter auch was zum Essen? Oder ist das vereinsabhängig?
Naja, du kriegst einmal Schärfe mit Sicherheit nach deinen Pfiffen. Das ist gar keine Frage. Scharf ist dann die Kritik vom Beobachter, der da meistens auch nach dem Spiel kommt. Natürlich gibt es dann auch was zum Essen, nur vor dem Spiel was essen, ist nicht unbedingt günstig, war zu meiner Zeit schon nicht günstig und heutzutage, wo das Spiel nur wesentlich schneller geworden ist, wesentlich intensiver geworden ist, ist das für die Schiedsrichter natürlich nur viel unpassender, vorher was zu essen.
Und hat das schon, fragt man schon, gibt's, nein, muss ich anders fragen, nicht hat das eine Auswirkung, was man zum Essen kriegt, sondern gibt es Plätze, wo man lieber hinfährt, weil man weiß, dass nachher die Kulinarik besser ist?
Nein, also wegen der Kulinarik fährt sicher keiner gern oder nicht gern zum Spiel, sondern eher vor der Brisanz des Spieles, dass du sagst, dort fahre ich gern hin. Oder das ist jetzt ein Gespür, auf das freue ich mich. Oder ob du sagst, na okay, das blasen wir aber.
Der Manfred hat zuerst gesagt, so um die 40, also sind eben wir zwar.
Ja, ich bin ein bisschen älter, ich bin wieder der Älteste da erinnern, ich habe das schon mitgekriegt. Ja, brauchst gar nicht so mal umschauen. Also die anderen darfst alle zusammenzählen, dass sie auf meine 56 kommen.
Also wenn man unser Ehepaar zusammenzählt, dann geht es sich aus. Hannes, erinnerst du an ihn als Schiedsrichter?
Ja, schon, eigentlich schon. Aber eigentlich bei Lask-Spielen eigentlich nicht so.
Und da das ist das Stichwort, das ist perfekt, Hannes. Also ich weiß ja, warum ich meine Co-Moderatoren heute aussuche, nachdem, weil das Stichwort passt genau. Der Herr Schüttengruber hat nämlich, und jetzt kommt er wieder, der Manfred hat wieder, hat jetzt eines nämlich auf Lager.
Ja, wirklich eins auf Lager. Und ich wollte mir das nur genauer anschauen heute, aber leider haben mich meine Temperaturen dort nicht ganz dann hinlassen. Aber ich glaube, es war 1995 eines oder als einziger Linzer außer Erich Linnemeyer, der es aber auch nur aufgrund eines tragischen Unfalls des nominierten Schiedsrichters ein Linzer Derby pfiffen hat, bin ich, glaube ich, wirklich der Einzige, der Linzer Derby irgendwo 1995 pfiffen hat.
Ein Auftrag an die jüngere Generation. Also alles unter 30. Schnappt sie jetzt das Mobiltelefon, wischt ein paar Mal drüber, bis wir wissen, was für ein Spiel das war. Und wer die Tore damals für den LASK geschossen hat, die anderen interessieren uns nicht.
Also ich glaube, es ist 3-1 für den LASK ausgegangen, wenn ich mich so richtig erinnere. Und ich glaube, dass der Büffel da der zumindest Akku geschossen hat.
Wunderbar.
Danke.
Okay, wenn er einen LASK sieht.
Aber es ist nicht an mir gelegen, sondern an die Spieler, die einfach besser waren.
Gut. Hannes, du hast bei der Musikauswahl, ich habe dich gefragt, hast du mir zwei Vorgaben gegeben? ACDC, die gewühlte Geschichte haben wir ganz zum Schluss, die passt wegen dem Pushen zum Schluss. Und jetzt am Anfang haben wir Man at Work und da gibt es auch ein Lied, was du genannt hast, was dir besonders taugt.
Down Under zum Beispiel.
Down Under, genau. Und das hören wir uns dann an und dann geht es humorvoll hoffentlich in die nächste, in den nächsten Gesprächsblock. Im Studio wird hitzig diskutiert.
Hallo, ich bin Alex Gilles.
Und da die redet man natürlich wieder drein. Wird fleißig diskutiert und eine Frage, die ich mich immer frage, wenn ich einen Schiedsrichter in der Nähe habe, ist, welche Beweggründe gibt es, Schiedsrichter zu werden, Manfred?
Dass man kein guter Fußballer war.
Das habe ich schon mal gehört, ja, das sagen eigentlich alle.
Und da sitzt ihr, glaube ich, wieder ganz richtig, habe ich irgendwo in der Knabenschüler beim LASK. Weil ich aus der neuen Heimat war, der LASK-Platz natürlich dort direkt daneben war und dort habe ich kurz angefangen, das war die Lehrmeier, Brandstätter und wie es alle geheißen hat, Zeit, mit denen bin ich sozusagen, da habe ich angefangen, dass ich mir ein bisschen ins Goal gestellt habe, versucht den einen oder anderen Ball zu fangen, das war nicht so einfach, das Pfeiferl ist mir dann näher gelegen, habe dann das Pfeiferl genommen und habe eigentlich mit dem wesentlich mehr erreicht, als ich jemals als Fußballer mit 1000%iger Sicherheit hätte erreichen können.
Also manche wären ja dann auch Moderatoren, weil so einer Sendung, wenn sie nicht Fußball spielen können oder sonstige, greifen sonstige Jobs. Ja,
ja das passt. Das jeder muss das machen, was er besser kann.
Aber so richtig wie ein Tormann schaust du ja nicht wirklich aus. Bist du nicht der klassische Typ Innenverteidiger?
Ja, bitte, das war 1970. Da haben Tormänner
da nur anders noch ausgeschaut.
Da hätte es noch werden
können.
Da hätte
ich noch wachsen können, genau. Also wann hast du dann jetzt das Kicken aufgehört?
Naja, ich habe glaube ich so bis 14, 15 habe ich Fußball gespielt und ich habe dann mit 17 die Schiedsrichterprüfung gemacht
Also relativ bald schon
gewusst. Ich habe ganz bald mit 17 als Schiedsrichter angefangen und dann ist relativ schön also und gut aufgegangen.
Ist das die Liebe zum Sport oder so?
Es war die Liebe zum Fußball, ganz klar, Fußball. Dass man dort da dabei sein wollte, aber wenn ich was tue, will ich es gescheit machen und das eine ist nicht so gescheit gegangen und damit habe ich mir das andere genommen und habe gesehen, da habe ich einen Lauf und der Lauf hat mich bestätigt und ja, bis zum Schluss und bei meinem Abschiedsspiel ist in der Zeitung gestanden, der Feuerwehrmann hört auf, der die schwierigsten Spiele zum Pfeifen gehabt hat, wenn es irgendwas gegeben hat, ist der Schüttengruber halt hingefahren, laut dem Reporter dort und ja, damit hat das passt. Damit glaube ich, habe ich nicht allzu viel falsch gemacht, wobei als Schiedsrichter kannst du nie was richtig machen.
Hannes,
du machst das immer falsch.
Hannes, haben wir zuerst gerade gesagt, also eigentlich als Schiedsrichter, war das was für dich gewesen, Hannes? Schiedsrichter.
Ja.
No.
Vielleicht war ein bisschen zu hart gewesen.
Also du warst der Mr. Red Card gewesen.
Ja, so wieder einwanger, so
kommen. Und zack. Okay, na dann sind wir ganz
aber froh. Aber nicht wegen irgendwelchen vielleicht fast harten Spielweisen, aber...
Aber du hättest dann schon die Wahl
für ihre gekriegt. Wenn man, glaube ich, irgendwas sagt und gescheiter ist, dann...
hättest du ihm schon die Wahl für ihre gekriegt. Hast du selber Fußball gespielt auch?
Selbstverständlich.
Ich nehme mal an bei Ebelsberg.
Richtig.
Natürlich bis...
Naja, das war so eigentlich...
Kurz vor der Kampfmannschaft, sage ich mal.
Junioren war es ziemlich gar, ne? Also ich war der gefürchtetste Mittelstürmer von Ebelsberg. Nicht viel Technik, aber Zug aufs Tor und schnell. Also was für ein Schiedsrichter, entweder ich oder der Verteidiger.
Also das war, also du hast auch dafür gesorgt, dass im AKH und UKH hin und wieder was zum
Nein, Tag nicht mit unfairen Mitteln, aber natürlich mit Körperkontakt immer wegen. Ne? Die hat drängt, ich hab drängt und wer halt dann den halben Schritt schneller war, der war der Sieger. Wahrscheinlich, wenn ich durchgezogen hätte bis zur Kampfmannschaft, war ich jetzt so wie der Kovacic bei Real Madrid. Also ich war gewinnen. Ne? Aber leider Gottes, das Fußball hat dazu mal wichtiger.
Das hat
so die Union beendet. Ne?
Das hat so manche Karriere beendet, ja, das ist Furtke. Ja. Aber du hast ja trotzdem auch beim Furtke eine Karriere gemacht, quasi.
Selbstverständlich.
Und einer deiner Lieblingswirten ist ja heute da und der lacht sich da hinten an Ost.
Ja, der hat sich auch was mitgemacht, wie wir jung waren.
Das heißt, du bist von Ebelsberg zum Tölmpel gefahren, damit sie eher was mitmacht.
Naja, da war ich schon ein bisschen in uns Föhnheimisch vom Furtke her. Ne?
Ah.
Und wir haben da immer so eine liebende Beziehung gehabt, die sind wir rein und die uns Föhner und da ist er öfter ein bisschen rundgegangen, auch beim Tömpi. Im Nebenzimmer. Das weiß ich noch, wie es gestern gewesen war.
Ja, jetzt müssen wir aber ein bisschen, die Details können wir ein bisschen ausspielen. Manfred, als Schiedsrichter kennt man nur korrekte Menschen, sehr korrekte Menschen und die sind immer sehr genau und müssen alles genau nehmen. Hast du auch so eine Zeit gehabt, wo es das mit dem Furke ein wenig, wo die Kippe, die Schiedsrichterkarriere vielleicht an der Kippe gestanden ist?
Nein, die ist nie an der Kippe gestanden. Ich bin auch fortgegangen. Aber ich habe natürlich schon, wenn du dann einmal weiter oben bist. Und bei uns hat gerade so das Fernsehen angefangen, dieses RAN-Sat, was da war. Und dort bist natürlich ein wenig im Blickpunkt gestanden. Und dort jetzt irgendwo die großartig aufzuführen und vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Tage später dann ein Spiel zu pfeifen, war nicht ganz gescheit gewesen. Und da habe ich mich eher zurückgehalten, wobei ich bin nicht so ein Partytiger dorthin. Also mir hat es nicht ganz so weh da, das Ganze. Aber du bist nicht überkorrekt und sonst was, du bist einfach ein ganz normaler Mensch, der froh ist, wenn er gut ist, der hofft, dass nichts passiert. Und ich glaube, eins auch, der einmal einen Schiedsrichter so näher kennenlernt, dass der dann einen ganz anderen Zugang auch zu uns kriegt. Weil am Feld schauen wir halt aufgrund des Regulativs, das man dort durchziehen muss, einfach auch anders aus, was gern als arrogant oder wie er immer dann bezeichnet wird. Aber ich glaube, wir haben so privat dann einmal kennenlernt. Und ich habe das oft nur gehört, hey, du bist doch gar nicht so einer, wie du im Fernsehen ausschaust, das ist, bist du eigentlich lässig. Also das kriegt man oft schon, weil es bringt da halt das Bild da was anders um mich, wenn du halt Entscheidungen auch durchdrucken musst.
Liebe Zuhörer von Legendär und Er, eines unserer Grundkonzepte ist ja, den Mensch hinter dem Job zu beleuchten und ich muss sagen, der Manfred ist gar nicht so zwider, aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nein, passt,
der ist ganz perfekt.
Das war jetzt eine Überleitung, das mit nicht so zuwider, weil uns ein nächster Song ist von Motorhead. Die haben ja einen tragischen Verlust. Der Lenny ist leider verstorben, einer Leadsänger. Und das heißt, I ain't no nice guy. Also, das muss ich jetzt aber erklären. Das war ja eigentlich der Block gewesen von den Jungs. Und ich habe mir gedacht, das Lied passt dazu. Aber das ist jetzt ein Zufall, dass das beim Schiedsrichter kommt. I ain't no nice guy. Und danach hören wir uns mit der brisantesten Partie von Manfred wieder. I ain't no nice guy at all. Das bringt uns zum nächsten Thema eigentlich schon. Bevor wir so mal beleuchten, wie so Schiedsrichterkarriere sich entwickelt, du hast zuerst gesagt, die brisantesten Partien. Du hast gesagt, welche von den vielen sollte ich da aufzählen. Also wirklich, gibt es irgendeine Partie, wo du sagst, da hätte ich nichts in der Welt, hätten sie mich da aus der Kabine nochmal rausgebracht, da habe ich mich eingesperrt.
Ich hätte jetzt eher gehofft, du sagst, wo ich wirklich gut war. Das, wo ich mich eingesperrt hätte, da könnte ich dir ein paar erzählen, weil das ist mir ein paar Mal passiert, ja, wo ich mich hab einsperren müssen. Aber mir war die positive Frage eher die liebere gewesen. Weil das Problem von uns Schiedsrichter ist ja immer, dass die Reporter nicht wissen wollen, wo warst du gut, weil das ist eh normal, sondern wo hast du einen Scheiß gemacht. Deswegen war ich jetzt ganz anders drauf eingestellt.
Ich frage nur deswegen.
Das kann ich schon sagen, das habe ich mir auch gemerkt, weil das sind natürlich Daten, die man sich im Kopf irgendwo hat, 11.11.78, also da war ich wirklich ein ganz Faschingsbeginn, war es, darum habe ich mir es gemerkt, war ich ein ganz junger Schiedsrichter und habe pfiffen Hansberg St. Veit gegen Grammer Steden. Quasi ganz genau in der ersten Halbzeit der beste Schiedsrichter, den es dort jemals gehabt hat, weil dort habe ich einfach die Grammer Städten ausgeschlossen. Und nach der zweiten Halbzeit habe ich ein Problem gehabt, dass ich in die Kabine gekommen bin, weil da sind drei von den Heimischen gegangen und dann haben sie so einen großen Trottel überhaupt noch nicht dort gehabt. Und da ist dann sogar die Gendarmerie aus mehreren Dienststellen, glaube ich, gekommen, die mich zu meinem Auto gebracht haben und dann Richtung Linz, Pöstlingberg, Abi begleitet haben, aber das sind eher die Dinge, die ich nicht so gern anspreche.
Ich
frage
nur deswegen, weil ich ja wissen wollte, ob ich ein Alibi für die Zeit habe. Also 78 kann ich da sagen, war ich nicht dabei.
Das glaube ich, da warst du nicht klar.
Nein, wir reden natürlich auch von den Weltpartien und du warst ja einer der wenigen, die auch Euroleague, hat es damals Euroleague noch geheißen?
UEFA Cup.
UEFA Cup. Der UEFA Cup tiefen hat. Und ist das schon sowas, wo man sagt, diese UEFA Cup Quali, glaube ich, und UEFA Cup war eins.
Ja, da haben wir wie haben es da geheißen, diese Qualifikationsrunden im Sommer und dann war es der UEFA Cup, Intertoto Cup und was weiß ich was genau. Ja, ja, die waren natürlich schön, wobei auch dort muss ich sagen, ich habe zwar in Österreich den Sprung ganz nach oben gehabt, wo ich wirklich die Top-Spiele eins nach dem anderen pfiffen habe. International war ich in der mittleren Kategorie, da hat mir halt, sei es das Können gefällt oder auch der mich halt ein bisschen antaucht hat, damit ich weitergekommen war. Aber ich bin mehr im Osten gefahren, war auch schön. Und ja, da waren natürlich wunderschöne Spiele auch dabei.
Das sind schon Sachen, wo ich sage, das bleibt in Erinnerung.
Ja, und da erinnere ich mich, wenn es um das geht, dass ich auch was Positives einfach anbringen kann, an das eine Naht gegen Volgograd, UEFA Cup, dritte Runde, Rückrunde, Hinspiel in Volgograd, 2:1 für die Russen und dann in Frankreich, das Kanarienstadion voll in Naht und das ist bis zu, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber so um die 80. Minute ist 2:1 gestanden für Naht, also Verlängerung, wie auch immer. Und dann war dort drei Vorteile. Der eine Spieler ist Hirgner jetzt noch da, der Renner. Im eigenen Strafraum wollte man einer schneiden, er weiter, ich Vorteil. Mittelfeld ist der nächste gekommen mit der Sensen, der drüber weiter, knapp vor dem Strafraum, der dritte wieder auf Vorteil gegangen, da habe ich mir schon sehr viel traut. Und dann macht er dort das Goal zum 3:1. Und ich weiß, dort war mein Assistent, war der Leidlmeier Mandy an der Linie und dort habe ich mich zu ihm umgedreht und bin mit der Faust, habe ich dort einfach gesagt, weil dort das war. Also wirklich etwas, das wirst du auch immer in Erinnerung behalten. Ja.
Die mental stärkste Partie, hast du zuerst gesagt, war ja das Linzer Derby.
Das war mein Linzer Derby, ja, glaube irgendwie, wie gesagt. Aber ich glaube nicht einmal, das findet man mehr im Internet, weil offensichtlich die Jugend auch nichts ausgefunden hat.
Es hat uns ein Hörer zuerst gepostet. Ja. Der Tobi Hagler hat uns gepostet, damals soll ich zweimal der Weißenberger und einmal der Kurt Russ für uns genetzt haben und den anderen vergessen wir.
Okay, gut, dann haben wir. Aber es war 3:1, habe ich damit recht gehabt. Das und das war 95?
Ja. Das Jahr hat er nicht dazu geschrieben, vielleicht kannst du
Tobi Hagler das noch dazu schreiben. Es wird irgendwo so da, glaube ich, gewesen sein.
Und schöne Grüße soll ich ausrichten von Manuel Reingruber, deinem kongenialen Partner an der Linie beim Legendenspiel.
Perfekt, ja, stimmt. Stimmt.
Das sieht erfahrungsgemäß der Kiefer ein bisschen anders. Bei dem hat er dauernd die Pfanne gehoben.
Naja, das war aber er, der ihn auch immer begleitet hat als sein Windschatten. Ach so, oder?
Ja, genau. Und angeklatscht hat er, glaube
ich. Und angeklatscht hat und was weiß ich was. Ja, zu dem legendären Spiel da, ja, das war sicher mental für mich eins der schwierigsten. Ich habe vorher genug Wiener Derby und Grazer Derby und was gehabt, aber das war als Linzer ein Linzer Spiel, wo halt jeder auf einen Schuss von dir wart. Ja, ich als der Oberaufwärmer bin da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vorher schon Aufwärmer gewesen. Ich glaube, ich war eh schon zum Spiel ziemlich fertig.
Ist das schon? Naja, Dreiviertelstunde.
Ja, es ist viel.
Darum ist ein vierter Schiri meistens mit.
Genau, aber das haben wir noch nicht gehabt zu dem. Das also, haben wir noch nicht gehabt. Nein, ich habe das durchbeißen müssen.
Okay. Ist es schwieriger, ein Spiel zu pfeifen, wenn man weiß, da sitzt wer im Publikum, der die kennt? Oder?
Nein, das nicht. Aber dort hast du natürlich gewusst, du bist ein Linzer, das sind lauter Linzer. Es kennt die trotzdem die Zuschauer mehr als so. Es waren genug Schiedsrichterkollegen dort, die einfach alle das sehen wollten. Und schlussendlich hat halt jeder gewartet, ob macht er nicht eh irgendeinen Scheiß. Mhm. Und du hast halt immer Angst gehabt, hoffentlich mache ich keinen Scheiß. Das ist mir aber keiner passiert.
Nein, also im Großen
und Ganzen. Sie ist ja 3-1 ausgegangen
für euch. Also ich habe zuerst einmal im Studio einmal so runter gefragt. Also es hat sich auch keiner, es hat sich ja der Drazan Christoph nicht erinnert. Da, gut, der war zu klein, dass du dann Scheiß pfiffen hättest. Da hätte man, müsste mein Vater fragen.
Ja, richtig. Richtig.
In richtigen Fritz.
Ja, richtig, ja. Der wisse
der wahrscheinlich. War halt, der war halt gut.
Der war, da könnte man miteinander über das eine oder andere auch reden, ja.
Das könnte man vielleicht mal arrangieren. Also da reden wir nachher drüber. Jetzt ist ja das, was, weil wir jetzt erst vom Rheingruber geredet haben. Der Rheingruber ist ein aufstrebendes Schiedsrichtertalent, was der Kiff natürlich jetzt vehement abstreiten würde. Also sagen wir mal, er ist ein aufstrebender, nein, er ist ein Schiedsrichter. Und er pfeift ja so, man dient sich ja da auch auf. Und du hast zuerst gesagt, das mit dem Anschieber, wenn man ein bisschen braucht. Also wie kommt man, du warst, dein Debüt, das habe ich mir schon recherchiert, war mit 31 circa, warst du in der Bundesliga.
Mein Debüt war mit 30 oder 30, 29 ja, in der Bundesliga.
Das ist relativ bald, glaube ich, oder?
Das war, ja, weiß ich nicht. Zu der Zeit war es natürlich bald. Heutzutage fangen sie natürlich nur früher an. Heutzutage geht es mit 14 los. Mhm. Ich bin damals mit 17 gestartet. Da war ich aber einer der wenigen, die mit dem Alter gestartet sind.
Jetzt stellen wir das natürlich unheimlich klasse vor. Du bist 29 Jahre, pfeifst die erste Bundesliga-Partie und dann stehen ein paar sehr gestandene Herren, sagen wir mal, Fritzl Drazan und Co. da und du bist 2 Jahre, 3 Jahre oder nur viel Jahre jünger wie die. Ist das härter oder ist das?
Nein, das ist eigentlich. Nein, das ist nicht das Problem. Das ist immer, wie man miteinander umgeht. Und das haben wir nur leichter gehabt. Wir haben mit den Spielern nur reden können, reden dürfen. Wir haben uns genug Karten sparen können, weil man es mit ein paar nette Worte ausgestritten hat und dann war es erledigt. Heutzutage kannst du das nicht mehr, darfst du das nicht mehr und als Spieler verstehen es oft nicht mehr, weil es relativ schnell, das kriege ich halt auch da und da immer wieder mit, auch gleich Betzenrenner, der hat gesagt. Okay. Und wir haben uns noch zusammengeredet, ich erinnere mich an einen Ernst Logris, wir haben uns ein paar Mal dort das eine oder andere Wortgefecht am Kühlbauer Didi, am Vastic, genug da also und da einmal geredet, aber wir haben uns das immer ausgeredet und wenn wir uns heute sehen, können wir ganz normal miteinander weiterreden.
Also ich stelle mir das jetzt so vor, Manfred Schüttengruber am Spielfeld, ein sehr netter, aufgebrachter Didi Kübauer stürmt auf die zu und du sagst, schlechter oder ich trete da nicht?
Das Treten lassen wir weg, das erste können wir lassen.
Okay, also das geht ja heute mit diesem ganzen Headset, was du bist.
Da hören sie nur mehr mit, ja.
Ich habe ja mal gehört, dass ein Spieler, ich weiß nicht, ob sie ihn ausgeschlossen haben oder dass er mal gesagt hat zum Linienrichter, das ist ja bei euch auch noch nicht gegangen, hat er gesagt, sag ich mal, bist du mit dem Headset netter mit McDonalds verbunden?
Okay.
Wird man für sowas, darfst du wen für sowas ausschließen oder Karten zeigen?
Das kommt jetzt immer auf die Situation an. Heute müssen sie einmal Karten zeigen.
Müssen sie,
ja, da bleibst du sonst bleibst über. Es hat sich da einfach sehr viel geändert, weil von oben werden ja die Sachen overdiktiert und wenn man heute nachschaut, wer in Österreich die Sachen overdiktiert, dann weiß man, was man nicht darf, weil das war halt auch der Kollege, der halt die Schienbeinschützer nachgemessen hat und ob es um 2 Zentimeter zu kurz oder zu lang waren und so, dann hat es gar keine, mich glaube ich, an ein Lastgespür erinnern, das dann später begonnen hat, weil es die Schienbeinschützer haben tauschen müssen, also ein bisschen Erinnerungsvermögen habe ich schon auf gewisse Dinge und der bestimmt halt heute auch was
also abgeht. Also das Schiedsrichterwesen ist schon ein bisschen eine hierarchische Geschichte.
Ein bisschen ist gut.
Okay.
Nobel ausgedrückt.
Ich meine, du hast ja noch immer Einblick, du hast ja das genetisch, das Schiedsrichter-Dasein genetisch weitergeben.
Leider.
Das heißt, ja, leider. Also das wird jetzt.
Nein, stimmt. Nein. Passt gut.
Also, du hast 3 Söhne
ja.
Und alle 3 sind Schiedsrichter.
Ja.
In unterschiedlichen Ligen jetzt.
Klar, dabei. Weil sie ja unterschiedliche Alters.
Der bekannteste ist
in der Manuel, Bundesliga
tätig.
Der Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter ist, ja.
Der Clemens,
ist Bundesliga-Assistent und bis Regionalliga.
Und der Kleine wird einmal der zweite
Howard Webb. Der Lukas kann noch nicht recht, weil mit 19 Jahren kannst du noch nicht weiß Gott wo sein, aber er hat schon in Bezirksliga geschafft und das ist schon und ganz
gut. Und wenn das hierarchische System bis dorthin passt, dann schafft das auch zu der einen oder anderen WM oder EM.
Nein. Nein, nicht weil er es nicht kann, sondern weil Österreich wieder nirgends jemand in den Gremien sitzen hat, dass du dort hinkommst. Nein, da wird sich nichts ändern.
Also wenn wir 2016 Europameister
Nein,
sind,
da müssten sie in der UEFA und FIFA sehr viel ändern und das sieht mehr, was da oben für da und da ein Sumpf herrscht. Also da glaube ich nicht, dass sich dort allzu viel ändern wird, vor allem wenn man jetzt die Kandidatenlisten sieht und was da kolportiert also wird.
Es würde uns auch nichts helfen, wenn der Richard Lugner FIFA-Präsident wird.
Ich glaube nicht.
Eine gewagte
ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Dann bewahre uns. Dann bewahre uns. Nein,
wir haben ja früher Leute gehabt, die in der Schiedsrichterkommission oben waren, Gerö und so weiter. Und da sind die Österreicher einfach gefahren. Okay. Da haben die Österreicher die Top-Match gehabt. Und heute sitzen halt die anderen Nationen da oben und andere Leute fahren zu den Top-Match. Okay. Das ist eine ganz eine neutrale Aussage dorthin. Also.
Dann wird es wahrscheinlich nicht zu verhindern sein, dass sich der Herr als Bundespräsident
genau. wirbt. Ja. Nur altersmäßig, kein Problem.
Okay. So, jetzt bin ich aber komplett raus, weil dieses Bild, dass der FIFA-Präsident der Lugner ist und dass er seine Mausi mit hat.
Ja, jetzt heißt es ja nicht mehr Mausi,
jetzt,
oder?
Jetzt wird es Zeit, dass wir Musik spielen. Du warst selber nie bei einer EM.
Nein.
Hast du aber. Warst du irgendwie bei der EM 2008 bei der Heime irgendwie tätig?
Nein, gar nichts. Nein, da war ich schon lang weg.
Aber auch nicht so als Beobachter.
Da habe ich nichts zum Tor gehabt.
Nichtsdestotrotz spielen wir heute den, den offiziellen Titel, glaube ich, Feel the Rush vom Shaggy für die Augenweide Nummer 2. Für die Melanie, die hat sich den gewünscht, Feel the Rush. Und dann geht's weiter mit frisch und fröhlichem Schiedsrichter und einem frisch und fröhlichen Fan. Feel the Rush. Wir haben uns wieder in der Pause natürlich weiter unterhalten und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Nicht über die Personen, was wir geredet haben, das bleibt im Studio. Das ist wie in Las Vegas. Also was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Was in den Radiopausen gesprochen wird, bleibt da. Zumindest wenn es mit Namen zu tun hat. Wir haben aber was anderes Interessantes besprochen. Und zwar der moderne Schiedsrichter von heute hat als Erscheinungsbild, sind es junge, gestylte Männer mit schönen Anzügen. Und jetzt hast du quasi mein Bild von Sponsoring und Geld verdienen und so, hast du jetzt zerstört, indem du gesagt hast, wie das mit den Anzügen wirklich ist.
Na gut, die Anzüge muss sich der Schiedsrichter, also das ist im Kollektiv bestellt worden und der Schiedsrichter muss sich die selber zahlen.
Das heißt, das ist wie wenn ich bei der Union Bamberg spiele, muss man den Trainingsanzug selber zahlen.
Richtig, ja. Wenn du den Trainingsanzug kriegst vor der Bundesliga, und dein Aufwärmleiberl kriegst und dein Dress zum Pfeifen kriegst, aber die Anzüge, mit denen du repräsentierst nach außen, die musst du selber kaufen, ja.
Ja, du hast ja in mehreren Generationen jetzt Schiedsrichtertum erlebt. Hat sich das maßgeblich geändert?
Ja, maßgeblich. Also es ist natürlich schon vom Spielcharakter her ganz anders geworden. Das hat sich vom Linnemeier, den ich jetzt vorher schon mal angesprochen habe, zu uns schon sehr stark geändert, weil dort hat es kein Fernseher gegeben. Also da ist über einen Elfer wochenlang diskutiert worden und keiner hat sagen können, war es wirklich einer, war es keiner, weil man hat es nicht mehr gesehen. Man hat es nicht mehr gesehen und bei uns hat es dann schon langsam angefangen, dass halt einmal ein Fernsehen da war, aber mit zwei Kameras und was. Also die haben auch nicht viel eingefangen, ne? Und heute sind, weiß ich nicht, 17 bis 20 Kameras oft unterwegs mit Slow Motion und sonst was, wo einfach geschaut wird. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach schlechte für den Fußball auch, dass immer versucht wird, irgendeine letzte Wahrheit zu finden. Mhm. Und die Fans nimmer die Möglichkeit haben, das wirklich untereinander und miteinander diskutieren zu können. Weil das nehmen ja die Reporter ab. Die Entscheidung, ob es dann immer die richtige Entscheidung ist, die Analysten und die gescheiten Leute dort dann auszubringen, sei jetzt auch dahingestellt.
Also zu den Analysten sage ich nur gute.
Weil es ist immer halt dort das, welche Kamera fängt man das ein. Und die Abseitslinien, die da oft gezogen werden, die hinterfrage ich als, einer, der das auch ab und zu auch selber zu entscheiden gehabt hat, auch, ob das jetzt wirklich die Kameraposition ist, die wirklich genau dort drauf steht. Weil 2 mm links, 2 mm rechts kann schon ganz ein anderes Sichtfenster wieder dort ergeben.
höre ich da so ein bisschen außer, dass du nicht unbedingt der Freund der Torlinientechnik bzw. des Videobeweises bist. Nein,
also ich bin ein Freund der Torlinientechnik. Alles, was im Schiedsrichter hilft, die richtige Entscheidung zu finden, finde ich gut. Ich gehe sogar weiter, dass ich sage, jede Mannschaft soll die Möglichkeit haben, in einem Spiel 3 Veto-Einwände also zu
so
machen.
So wie beim Tennis die Challenge.
Ja, wie auch immer. Da, ja? Mit dem aber, wenn er ein Veto macht und die Entscheidung fällt zugunsten des Schiedsrichters aus, dann kriegt die Mannschaft eine Sperre, ich sage jetzt einmal 10 Minuten Bankstrafe, wo einfach einer weniger spielt. Dass man, ja klar, dass man nicht nur aus Jux und Gaude ein Veto macht, aha, sondern sich sehr wohl auch überlegt, ist das Veto jetzt für mich wirklich eine Interventionsgeschichte oder nicht. Und wenn ich halt dann nicht recht kriege, weil das Fernsehbild was anderes zeigt, na, dann muss ich halt einmal ein wenig auch mit einem weniger spielen. Also das ist so eine Überlegung von mir, weil ich glaube, warum nicht, wenn man Möglichkeiten hat. Und der Schiedsrichter will nicht der Allheilige sein, ja, der alles weiß. Er möchte jetzt richtig entscheiden. Und was ihm hilft bei seiner Entscheidungsfindung, ist, glaube ich, das, was man nehmen soll, wenn es die Möglichkeiten bietet.
Da müssen wir beim Wolf Wimmer in Zukunft müssen wir an der Bank festbinden oder so. Oder wie dieser Truppartix bei Asterix und Obelix müssen wir fesseln und knebeln, weil
der wird mehr Interventionen, ja, genau, machen.
Okay. Da spielen wir immer zu zehnt. Das ist ja unwahrscheinlich.
Nein, aber Torlinientechnik auf alle Fälle, okay, warum nicht?
Da gibt's ja so ein eigenes, ich will nicht sagen Amt, das klingt so österreichisch Amt, eine eigene Kommission, die sich mit dieser Regelkunde beschäftigt, oder?
Naja gut, es gibt das Regelkomitee der FIFA, das Altherrenkomitee, wo eben, ich glaube, 6 oder 7 Leute, betagte Herren sitzen, die eben die Regeländerungen einmal im Jahr beim Council entscheiden. Mhm. Und dann gibt es die Regelgelehrten in den einzelnen Ländern, die das dann aufs eigene Land gewisse Dinge ummünzen und dann halt, ja, sagen, wie ist das und das in Österreich, in Deutschland oder wo auch immer zum Anwenden.
Das sind auch die, wo die Schwerpunkte herkommen.
Genau so
ist
es.
Das heißt, im Jahr vorher kannst du am Trikot halten und ein Jahr später, wenn du nur anzupfst,
genau, ja,
und oder, ist schon eine gelbe, ja, Karte.
Genau so ist. Oder die berühmten Handgeschichten. Und die was sind ist so Körperverbreiterung, was ist keine, okay, Körperverbreiterung?
Die sind so im Durchschnitt so wie der Lugner in etwa. So alt.
Nein, die, was ich jetzt angesprochen habe, die sind jünger, okay, weil das ist eine nationale Geschichte. Die anderen sind eben die, die wirklich also dieses Obere bekannt geben, okay, die eben sagen, Torlinientechnik ist erlaubt, machen wir, das also machen wir oder das machen wir.
Kommt man da in Lugner eine loben, glaubst
du? Wenn er sich im Fußball auskennt, oder nein, ja, nein. Ja.
Ja, das... Gut, dass wir nicht so weite Reichweite haben.
Das passt schon.
Hannes, wir haben zuerst geredet über die Torlinientechnik und den Videobeweis. Wie steht da ein Hardcore-Fan dazu?
Ja, die Torlinientechnik war sicher, glaube ich, eine faire Sache. Videobeweis, ja, ich würde sagen, eine Tatsachenentscheidung ist eine Tatsachenentscheidung, das gehört dazu. Aber der Schiedsrichter mal einen Fehler macht, das ist einfach so. Und
immerhin sind ja die Kabinentüren...
Bewusst würde ich das nicht machen, hofft man. Ja. Und
die Kabinentüren sind eh von innen versperrbar. Also.
Richtig. Und meistens gibt es Securities, die was ein bisschen Leid zurückholen. Also, ich glaube, überlebt hat es noch jeder.
Ja.
Hoffe ich zumindest. Ja, aber wenn man alles dann auf Video und Spielunterbrechung, wir schauen uns das Video an, dann wird das Ganze, glaube ich, schon ein wenig zu hoch kompliziert. Dann ist es ja trotzdem ein Spiel. Und
was ist ja nur ein Spiel, sag ich aber.
Ja, und das, was wir immer gewinnen wollen, ne, natürlich.
Natürlich.
Die Schwarz-Weißen.
Ist ja nur ein Spiel und wenn das nicht für uns ausgeht, bin ich saugrantig.
Richtig, dann sind wir besser. Wild. Aber nur bis vorbei.
Zornig direkt. Aber ging nur gleich, dann ist das wieder gut. Da hat man einen Schiedsrichter, auf den können wir ja das dann ein wenig schieben.
Ja, das ist sowieso immer der Buhmann. Entweder für die eine oder für die andere Mannschaft. Ne?
Jetzt reden wir mal. Wir haben zuerst gesagt, wir reden ja, also der Manfred hat gesagt, er will ja von den positiven Sachen reden. Jetzt habe ich natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und die E-Mail-Adresse ist mir schon ganz komisch vorgekommen. Und der Manfred hat eine E-Mail-Adresse, die heißt manfred.schüttengruber@.
Ich weiß es nicht, welche du willst wissen. Mein private.
Nein, die andere,
oder die andere, die manfred@fairdrive.at.
Fairdrive.at. Jetzt habe ich mir gedacht, Fairdrive, ist er jetzt Rallye-Fahrer oder so? Und weißt du, diese Crashcar-Rennen und diese RTR, der sie von den anderen zusammenführen lässt? Nein, das müssen wir jetzt erklären. Fair Drive ist das, was du nach deiner Karriere oder schon während der Karriere gestartet hast.
Das habe ich nachher gestartet. Das heißt, ich habe eine Vorschule für behinderte Menschen einmal ins Leben gerufen. Mhm. Wir haben damals barrierefrei geheißen. Ich habe dann so auf meinem zweiten Bildungsweg die HTL-Matura nachgemacht, damit ich selbst die Inhaberschaft für eine Vorschule kriegen kann, damit man nicht nur Vorschule für Behinderte sind, das mir aber ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich auch behinderte Menschen die Mobilität geben können, und wollte aber natürlich auch jeder Mann, jeder Frau in das Boot mit einnehmen, und dann haben wir noch Namen überlegt. Und indem der Manuel mit mir in der Vorschule gemeinsam arbeitet, ist uns halt dann, oder nicht uns, darf ich auch nicht sagen, ist im Lukas, unserem Jüngsten, der Name Fairdrive eingefallen, weil er gemeint hat, das passt ja zu den Schiedsrichter auch, weil ihr habt ja immer fair sein wollen und jetzt das Fahren und fairer Preis und einfach alles fair, und darum sind wir auf Fairdrive gekommen.
Das heißt, die in Linz beheimatet?
In Leonding, ja.
Leonding. Das heißt, müssen da die sind ja unterschiedlich eingeschränkt, eure Kundschaften? Ja,
bei uns ist alles da. Da ist der Rollstuhlfahrer da, es ist der Gehörlose da, es ist der in der Matura-Glas gerade macht. Es sind Leute, die 40 Jahre sind und jetzt einen Führerschein machen wollen, einfach für alle Barrieren abreißen und miteinander einfach diese Ausbildung auch genießen.
Und jetzt kann ich das natürlich im Moment ganz besonders gut beurteilen, weil ich bin ein L17-Beifahrer.
Leider nicht bei unserer Vorschule.
Oh, heilig. Ja, da können wir ja nachher noch reden. Also mein Sohn ist ja bald so weit, und dann reden wir mal, machen wir mal Preisverhandlungen. Und also ich finde das echt klasse, dass man sich da so quasi immer um diejenigen, die es vielleicht ein bisschen schwerer hat, dann kümmert. Und ja,
wir haben sogar ein Auto im Betrieb für hochgradig Querschnittgelähmte, also die halt wirklich keine Kraft mehr haben. Das Auto fährst mit einem Joystick. Oh. Das heißt, du kannst mit einem Vierwege-Joystick fahren, dass kein Lenkrad, keine Pedale oder was bedienen musst, sondern mit einem Vierwege-Joystick wird das Auto gelenkt.
Wobei, ich glaube ja, dass die Generation, die jetzt so 12, 13 ist, sowieso alles nur mehr mit dem Joystick in Zukunft macht.
Ja, weil sie das erkennen. Das üben sie mit der Muttermilch.
Die machen ja nur mehr alles mit dem Joystick. Und der Bachler, der ist, glaube ich, schon so einer, der fällt schon ein bisschen in die Kategorie, der kann das nur mit dem Joystick machen. Was der Bachler mit dem Joystick ganz gut gemacht hat vor einer Woche so circa, ist, er war Trauzeuge. Und heute haben wir ja eine Premiere. Wir haben ein frisch vermähltes Paar. Ein frisch vermähltes Paar haben wir heute im Studio, und jetzt bin ich bei der Vorbereitung. Ja, zeig's einmal her da mit dem. So, wir haben eine Kamera, die trat jetzt auf dieses frisch angetraute Paar und kommt zu mir für ein bisschen was. Einer ist ja uns Lask-Fans ja sowieso bekannt. Allein durch sein Sprechorgan. Sag einmal was, dann wissen die Leute, wer du bist.
Ist gut.
Was ist dein Lieblingsgetränk?
Was bitte ist denn Cola Weiß?
Genau, also spätestens jetzt wissen das alle Insider, wer da sitzt. Wen wir noch nicht so gut kennen, ist seine angetraute bessere Hälfte. Kann er besser sein, weil... ja. Okay. Stell uns einmal der Frau vor, bitte. Bisschen.
Ja, ich glaube, die meisten Lasker kennen sie, weil sie ist ja doch hin und wieder einmal wo dabei, bei diversen Spielen, solche Sachen. Die Steffi, Volksschullehrerin, wir sind jetzt schon 10 Jahre beieinander und Lask-Fan bin ich ungefähr doppelt so lang, also die Hälfte der Zeit hat es mich da begleitet, beziehungsweise hat es mich und meine Jungs und Freunde und Bekannte vom Lask miterlebt, ja, und
Steffi, kennt auch die ganzen lustigen Geschichten. Wie viel pädagogisches Talent muss man haben, dass man mit dem Kiff zurechtkommt?
Ja, es hilft.
Es hilft. Das hat es aber jetzt nicht gesagt, gell? Und ich meine, wir wollen jetzt da nicht, weil sonst hat es früher geschieden, wie wir 10 Tage fertig haben. Also wir haben's, also ich bin gestern auf der Nacht noch gesessen und haben mir gedacht, so richtig Hochzeitsgeschenk habe ich keins. Der Paxi hat gesagt, ein Koteletterl, das muss reichen. Dann habe ich gesagt, okay, dann der Kohle weiß dazu, das reicht aber 100 Mal. Und dann bin ich gesessen und dann habe ich ein wenig gebastelt. Und dann habe ich ein wenig was zusammenbastelt. Also die Pause gehört jetzt ganz allein euch. Das ist unser Hochzeitsgeschenk von Legendär und Er. Das erste ist selber bastelt, die anderen zwei Lieder hört sich ganz gut an. Und nach der Pause hören wir uns in der Runde wieder mit einer Aktion, die Legendär und Er gestartet hat. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass es 1908 Jahre dauert und dass ihr 1908 mal so glücklich seid wie alle anderen. Ah, und jetzt spiele ich Musik, weil jetzt
sehr schön, sehr schön gesagt.
Haben alle feuchte Augen da herinne. Also Geschenk, Achtung!
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.